Der Schweizer Ralf Bosshardt ist Oberstleutnant außer Dienst und derzeit in der IT-Branche tätig. Er diente im Jahr 2014 in der OSZE, wo er als leitender Planungsoffizier tätig war. Seine Tätigkeit führte ihn unter anderem nach Kiew, Mariupol und Dnipropetrovsk. Bis 2017 diente er als militärischer Sonderberater des ständigen Vertreters der Schweiz bei der OSZE und des Schweizer Botschafters in Kiew. Von 2017 bis 2020 diente er als Operationsoffizier in der hochrangigen OSZE-Planungsgruppe, die eine militärische Friedensoperation im Südkaukasus plante. Ich bin jetzt mit Herrn Bosshardt verbunden, um mit ihm über aktuelle militärische Fragen zu sprechen. Herr Bosshardt, viele europäische Staaten haben in den letzten Jahren ihr Militär stark verkleinert. So begann die Schweiz beispielsweise, zahlreiche Anlagen des berühmten Réduit National aufzugeben und Panzer zu verschrotten. Wie sind diese Entscheidungen im Nachgang zu bewerten?
Diese Entscheidungen waren damals richtig. Es hat keinen Sinn, Geld in Waffensysteme zu stecken, die für die Landesverteidigung auf absehbare Zeit nicht benötigt werden. Leider gingen wir bei der Reduktion der Panzerwaffe nicht weit genug und haben anstattdessen andere Bereiche vernachlässigt, die ich als wichtiger beurteile. Jetzt glaubt man natürlich im Hauptquartier der Armee mit der Angst vor Russland neue gewaltige Rüstungsprogramme rechtfertigen zu können. Meine persönliche Erfahrung aus dem Führungsstab der Schweizer Armee lässt mich befürchten, dass wir die eingekauften Waffensysteme, die Betriebskosten dieser Waffensysteme gar nicht bestreiten können. Das gilt übrigens auch für die in Beschaffung befindlichen Kampfflugzeuge des Typs F-35. Ich besuchte Ausbildungslehrgänge bei der NATO und absolvierte auch die Generalstabsausbildung der russischen Armee. Kenne also beide Seiten im neuen Kalten Krieg von innen. Und von daher kann ich beurteilen, was die russische Armee und kann und was sie eben nicht kann. Und sie kann uns nicht einfach Westeuropa überrennen. Was wir brauchen, ist ein neues Konfliktbild und nicht aufgewärmte Feindbilder von gestern. Aber leider hat die schweizerische Armeeführung derzeit nur Letzteres zu bieten.
Herr Bossert, die Schweizer Armee, insbesondere ihr Milizsystem, galt zu Zeiten des Kalten Kriegs in Österreich als vorbildlich. Inwieweit entspricht dieses Bild von einer kleinen, hocheffizienten und schlagkräftigen Armee, die zudem auch noch stark im Volk verwurzelt ist, heute noch den tatsächlichen eidgenössischen Gegebenheiten?
Ja, das ist natürlich nur noch bedingt der Fall. Zu Zeiten des Kalten Krieges besaß die Schweiz eine derart große Armee, dass sie flächendeckend über das ganze Land ein Verteidigungsdispositiv aufbauen konnte. Damals, in den 50er, 60er Jahren, glaubte man in Ost und West mit taktischen Kernwaffen eine Bresche in jede Verteidigungslinie schießen zu können. Und die schweizerische Antwort war das erwähnte flächendeckende Dispositiv und die Anlehnung der Verteidigung an natürliche Hindernisse, die auch Kernwaffen nicht beseitigen können. Das war damals richtig. Heute sind wir konfrontiert mit dem Glauben an die Allmacht von Luftstreitkräften, basierend auf den Theorien des US-Luftwaffenobersten John Walden. Seine Konzeption wurde in fast allen Kriegen seit dem Zerfall der Sowjetunion angewandt. Nach dem Ende des Kalten Kriegs verkleinerten wir unsere Armee und kopierten in vielen Bereichen die NATO. Es fällt der schweizerischen Armeeführung heute zunehmend schwer, den Sinn militärischer Landesverteidigung zu vermitteln. Die Zahlen des zivilen Ersatzdienstes und die seltsamen Übungsanlagen der letzten Jahre sprechen da eine recht deutliche Sprache. Wir müssen uns wieder Gedanken über die Konzeption von Landesverteidigung machen, bevor wir auf dem Rüstungsmarkt den großen Geldbeutel auspacken.
Sie haben gerade die modernen Technologien schon erwähnt, Herr Bossert. Darauf möchte ich kurz zu sprechen kommen. Es zeigt sich in letzter Zeit, dass moderne automatische Lenkwaffen mit automatischer Zielerfassung, vor allem aber auch Drohnen und Marschflugkörper sowie Luftverteidigungssysteme modernen Typs immer wichtiger werden. Sprich, es gibt ein Rüstungswettrennen um die modernsten Technologien. Werden kleinere Staaten hier überhaupt noch mithalten können oder entstehen daraus so große Abhängigkeiten, dass der Beitritt zu einem Militärbündnis wie der NATO unvermeidlich wird?
Tja, die schweizerische Wirtschaft ist eine der innovativsten der Welt und im Forschungsbereich sind wir ja Weltspitze. Wir sind also durchaus in der Lage, moderne Streitkräfte aufzubauen, wenn wir das denn wollen. Die Länder, die restlos alle Ressourcen besitzen, um autonom Landesverteidigung betreiben zu können, sind rar. Selbst die USA beschaffen ja Rüstungsgüter im Ausland, beispielsweise Brückengerät für die Pioniertruppe in Großbritannien. In den vergangenen Jahrzehnten stürzte sich die NATO geradezu in Konflikte, von denen sie nur einen Teil erfolgreich beenden konnte. Und sie wurde im August 21 in Kabul ja regelrecht vorgeführt. Ein Beitritt zu einem derartigen Bündnis widerstrebt mir. Militärische Zusammenarbeit mit Partnern muss heutzutage sein, aber ich würde andere Partner wählen als ausgerechnet die NATO. Dass autonome Landesverteidigung heute rein militärwirtschaftlich nicht mehr möglich ist, kann ja nicht bedeuten, dass man gänzlich auf Landesverteidigung verzichtet. Wir Europäer, wir täuschen uns, wenn wir glauben, wir seien überall auf der Welt gern gesehen. Das habe ich in vielen Jahren in der Arbeit mit Diplomaten ja selbst erlebt. Und die Schweizer geben sich ja ganz besonders intensiv dieser Illusion hin. Wir sind unbeliebt und wir sind reich und wir sollten zusehen, dass wir nicht auch noch als schwach beurteilt werden.
Sie haben in Ihrer Antwort auch Nord Stream 2 erwähnt. Nach wie vor wird ja ein Mantel des Schweigens um den Anschlag auf die deutsch-russische Pipeline gelegt. Wie gefährdet ist die kritische Infrastruktur in Europa durch derartige Angriffe, egal ob sie nun vom Westen oder vom Osten ausgelöst werden?
Die Sabotage an den Erdgaspipelines vor Bornholm war ein Warnschuss, ein Schuss vor den Bug, unabhängig davon, wer jetzt für diesen Sabotageakt verantwortlich ist. Der Meeresgrund wird inskünftig zum Schlachtfeld. Hier kann man gerade Europa, dessen Geografie von weit in den Kontinent einspringenden Nebenmeeren des Atlantischen Ozeans geprägt ist, massiv unter Druck setzen. Der europäische Kontinent ist im Innern und auch nach außen mit Kabeln, Pipelines und Tunnels verbunden, deren Ausfall uns von Verkehrsverbindungen, Energie und Kommunikation abschneiden würde. Damit wäre dann die Funktion einer modernen Gesellschaft beeinträchtigt. Und das reicht heutzutage. Man muss nicht mehr Bevölkerungszentren bombardieren, um seinen Gegner in die Knie zu zwingen. Das gilt insbesondere für die kritische Infrastruktur an Land. Vor die Wahl gestellt, zu leben wie im 19. Jahrhundert, jederzeit den Gefahren ausgesetzt, die durch Hunger und mangelhafte medizinische Versorgung entstehen, oder eben zu kämpfen, würden wir uns ja wahrscheinlich für Letzteres entscheiden.
Lassen Sie uns abschließend zu diesem Gespräch noch in die Ukraine blicken. Der dortige Krieg tobt ja jetzt mittlerweile knapp ein Jahr. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage und was glauben Sie, wie lang wird dieser Krieg noch weitergehen?
Das kann noch dauern. Bald werden die Präsidentschaftswahlen in Russland, der Ukraine und den USA ihren Schatten auf den Krieg werfen. Das ist erst im nächsten Jahr. Mit der Annexion der Oblast Lugansk, Donetsk, Cherson und Saporosche hat Russland klargemacht, was seine eigentlichen Kriegsziele in territorialer Hinsicht sind, nämlich die Umsetzung der Novorossiya-Konzeption. Das neue Russland, von welchem großrussische Nationalisten ja schon lange gesprochen hatten. Die weiteren Kriegsziele, das heißt die Vernichtung der militanten Rechten in der Ukraine und die Zerschlagung der zweitstärksten Armee in Europa, und das war die ukrainische, rückt mit zunehmender Dauer in erreichbare Nähe für Russland. Mit den wiederholt durchgeführten massiven Raketen- und Luftschlägen der letzten 2 Monate tun die Russen nun in etwa das, was die Sowjets getan hätten, wenn der Kalte Krieg in Westeuropa heiß geworden wäre. Sie verheeren die Ukraine als möglichen Aufmarschraum für die NATO und schwächen das Land in jeder Hinsicht. Damit wären wir dann wieder bei der Migration. 5 Millionen ukrainische Flüchtlinge befinden sich in Westeuropa, 3 Millionen in Russland und Belarus, und die werden nicht in ein verheertes Land zurückkehren wollen. Damit sinken dann die personellen Ressourcen der Ukraine weit ab, und auch hier wird Migration als Waffe genutzt. Ein Wiederaufbau der Ukraine wird für ein in der Krise steckendes Europa schwierig werden. Die Ukraine konnte nach einem ersten Ansturm der Russen im Februar vergangenen Jahres ihre staatliche Existenz wahren. Mit dem Versuch, jetzt alle ehemals ukrainischen Gebiete zurückzuerobern, überspannt sie den Bogen meines Erachtens, und das wird Konsequenzen haben. Der Westen ist nicht bereit, die Ukraine bedingungslos zu unterstützen. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch gesehen. Und der Westen war einfach froh, dass er jemanden fand, der bereit ist, sich mit Russland anzulegen. Das Ziel eines Regimewechsels in Russland wird der Westen nicht erreichen. Und damit werden alle Konfliktparteien nicht in der Lage sein, ihre Kriegsziele mit militärischen Mitteln und Methoden zu erreichen. Damit muss man sich dann schon noch die Frage stellen, wie weit will und wie lange will man das noch treiben?
Herr Bossart, vielen herzlichen Dank für dieses sehr informative, sehr interessante Gespräch. Liebe Grüße
Sehr
in die
gerne.
Schweiz.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.